Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Und wir haben tatsächlich endlich eine Neuigkeit. Wir haben Leserzuschriften erhalten. Ja, wir haben ja kundgetan, Sie können uns erreichen. Schreiben Sie uns an kontakt@mounterbrecht.com. Wir freuen uns drüber. Der Zusender, an den ich jetzt denke, der hat nicht dazu geschrieben, ob wir seinen Namen nennen dürfen, daher nennen wir ihn, glaube ich, nicht.
Richtig? So ist es, also genau, ja.
Aber er kommt aus deinem Stand.
Ja.
Liebe Grüße in eines der westlichen Bundesländer. Und er hatte einen Vorschlag, Themenvorschlag, unter anderem die Pflichtteilsminderung.
Ja, das greifen wir gerne auf. Liebe Grüße an den Kollegen. Danke für die Idee und bei der Gelegenheit auch noch einmal an alle Zuhörer. Bitte schreiben Sie uns wirklich gerne. Wir freuen uns über alle möglichen Anregungen.
Genau. Obwohl uns natürlich nicht fad ist miteinander, aber wenn wir mehr werden, dann schadet das auch nicht. Lieber Andreas, die Pflichtteilsminderung nach meiner Erfahrung, wenn Klienten, Mandanten kommen, irgendwie das schnappen fast alle auf. Das kennen die Menschen irgendwie. Mhm. So mein Eindruck, vielleicht durchs Internet oder ich weiß es nicht. Worum geht's da?
Das stimmt, du hast recht. Es wird immer wieder angesprochen, nachgefragt, immer wieder angeordnet. Wir erleben auch in Verlassenschaftsverfahren viele Testamente, in denen Pflichtteilsminderungen angeordnet sind. Das heißt, das ist ein Rechtsinstitut, diese Pflichtteilsminderung, die von großer praktischer Bedeutung ist, und die wollen wir uns jetzt anschauen, worum geht's. Wir haben ja unlängst eine Folge gehabt über das Pflichtteilsrecht und wir haben festgehalten, dass es Pflichtteilsberechtigte gibt, das sind also der Ehegatte und die Kinder, und denen steht zwingend ein Anteil der Verlassenschaft zu. Und die Pflichtteilsquoten, das, was ihnen also von der Verlassenschaft zusteht, das ist immer die Hälfte dessen, was nach der gesetzlichen Erbfolge zustehen würde. Und wir haben damals schon erwähnt, dass es aber die Möglichkeit gibt, diesen Pflichtteil, der an sich ein zwingender Anspruch ist, unter besonderen Voraussetzungen zu entziehen durch eine letztwillige Enterbungsanordnung. Oder ihn eben, und jetzt sind wir bei unserem Thema, ihn zu reduzieren, ihn auf die Hälfte zu mindern, durch eine letztwillige Anordnung, durch die letztwillige Anordnung einer Pflichtteilsminderung.
Zur Hälfte zu reduzieren, das heißt, man mindert die Quote, korrekt?
Also man mindert die Quote, und machen wir vielleicht ein kurzes Beispiel, damit es vielleicht plastischer wird. Der Verstorbene hinterlässt einen Ehegatten und zwei Kinder. Die gesetzlichen Erbquoten wären dann ein Drittel der Ehegatte, jeweils ein Drittel die beiden Kinder. Das heißt, der Pflichtteil, wie gesagt, die Hälfte. Die Pflichtteilsquote des einzelnen Kindes ist daher ein Sechstel. Und durch die Anordnung einer Pflichtteilsminderung würde sich diese Quote von einem Sechstel auf ein Zwölftel reduzieren.
Sozusagen ein halber Pflichtteil, eine geminderte Enteignung aus der Sicht der enttäuschten Testatoren, aus der Sicht der Testierfreiheit, aus der Sicht des Eigentümers, der sich vorstellt, dass er von Todeswegen disponieren kann, so wie er sich das vorstellt, weil er dieses Vermögen selbst aufgebaut hat, nicht selbst erworben hat, selbst ererbt hat, womöglich, soll auch vorkommen. Und diese Minderung, die hat natürlich Voraussetzungen, die nicht im Belieben unseres Testators stehen, denn das wäre ja wohl absurd, warum zwingendes Pflichtteilsrecht auch gegen den Willen des Verstorbenen einerseits und andererseits, wenn ich möchte, dann kann ich mindern, das kann nicht überzeugend sein, und daher setzt unser Gesetz nicht nur eine entsprechende Anordnung voraus, sondern auch objektive Voraussetzungen, die nicht in der Disposition des Verstorbenen stehen, ja. Über Andreas.
Ja. Also die grundsätzliche Voraussetzung ist die, dass entweder niemals ein familiärer Kontakt zwischen dem Erblasser und seinem Pflichtteilsberechtigten bestand, ein solcher Kontakt, wie er gewöhnlich zwischen solchen Familienmitgliedern besteht, so heißt es im Gesetz, also niemals Kontakt, oder zweite mögliche Voraussetzung für die Pflichtteilsminderung, dass zwar schon Kontakt bestand, aber einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Erblassers dann doch kein Kontakt bestand. Da vielleicht dazu sagen, dass es die Pflichtteilsminderung im österreichischen Erbrecht seit 1989 gibt. Seit 1989 war sie an sich nur dann möglich, wenn wirklich niemals Kontakt bestand. Und erst durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 kam diese Alternativmöglichkeit dazu, dass auch dann schon eine Pflichtteilsminderung möglich ist, wenn über einen längeren Zeitraum, heißt es im Gesetz, vor dem Tod kein Kontakt mehr bestand.
Weißt du eigentlich, wer das erfunden hat?
Das Rechtsinstitut der Pflichtteilsminderung.
1989 ist mein Matura-Jahr. Habe ich maturiert. Wer?
War das deine vorwissenschaftliche Arbeit damals?
Ja.
Nein, wer hat es erfunden?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich das heute erst entdeckt. Ich wusste das nicht. Denn 89, wie gesagt, habe ich maturiert, dann habe ich 4 Jahre studiert und dann habe ich meine Assistententätigkeit 93 begonnen. Entschuldige, wenn ich da so von mir selbst erzähle. Mein akademischer Lehrer Rudolf Welser.
Aha. Ja. Das habe ich nicht gewusst.
Und warum gerade 1989? Das wissen wir natürlich schon. Ja. Diese Erfindung der Pflichtteilsminderung, die war damals nicht die primäre Erfindung, sondern die war so ein Nebenaspekt des Ergebnisses einer großen rechtspolitischen Diskussion, nämlich der Gleichstellung des unehelichen Kindes mit dem ehelichen Kind.
Ja.
Nicht? Und damals dürfte es, also das kann ich jetzt nur vom Hören sagen oder lesen und es mich selbst daran erinnern sagen. Ich war selber damals nicht dabei, weil 1989 habe ich andere Dinge im Kopf gehabt. Jedenfalls war damals diese Diskussion durchaus noch aufgeladen rechtspolitisch. Da konnte man in der Politik mit Pflichtteilsrecht unter Anführungszeichen noch was anfangen. Das heißt, es gab ein Lager, dass das Pflichtteilsrecht und die vollkommene Gleichstellung beim gesetzlichen Erbrecht des unehelichen Kindes abgelehnt hat. Nicht? Das ist also einen gewissen weltanschaulichen Zugang her. Und ein anderes politisches Lager, das vehement für die Gleichstellung eingetreten ist. Und schon unter dem Eindruck der Europäischen Menschenrechtskonvention war das damals irgendwie überfällig. Aber diese, ich weiß nicht, ob man sagen darf, konservative Haltung, nämlich diese Rückführung des Pflichtteilsrechts auf die Familie, auf die Familienbindung im Gegensatz zur Blutsverwandtschaft, die hat dann errungen, wenn man so will, so eine Art Mittellösung. Okay, Gleichstellung, uneheliche, eheliche, aber dafür gibt es eine Minderungsmöglichkeit für den Testator, wenn niemals eine nahe Beziehung, weil natürlich steht das im Stand im Gesetz nicht drin, des unehelichen Kindes, das war alles neutral formuliert.
Natürlich. Aber das war der Hintergrund. Aber es ist interessant, es war sozusagen der Versuch durch dieses neue Rechtsinstitut, die gestiegene Pflichtteilslast, dadurch, dass jetzt die unehelichen Kinder dazukommen, etwas abzumildern und wenn auch nicht ausdrücklich, wie du sagst, dann doch gerade für solche Fälle, für einzelne solcher Fälle, die Möglichkeit der Reduktion der Pflichtteilslast vorzusehen. Übrigens ein Aspekt, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, der nämlich, glaube ich, vom Gesetzgeber mittlerweile in Vergessenheit geraten ist.
Ja, wir kommen dann später noch drauf. Aber lass uns doch auch in Erinnerung rufen, unsere Diskussion über das Pflichtteilsrecht an sich, als wir festgehalten haben, wie groß eigentlich die Schwierigkeiten sind, in der wissenschaftlichen Diskussion im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsrecht an sich objektiv teleologische Rechtfertigungen zu finden. Nicht wahr? Wir erinnern an Sie alle, wir erinnern Sie alle oder hören Sie es nach, wie wir da gestottert haben. Weil dann die ganze Zeit haben wir eigentlich zwischen den Zeilen gesagt, bist du auch gegen das Pflichtteilsrecht? Also ich kann es ja sagen, weil ich habe es ja öffentlich abgelehnt, aber du hast dich ja auch geoutet als Kritikraxie, als Eigentumsfanatiker. Nicht? Und gleichzeitig haben wir uns aber natürlich bemüht, auch die alternative Perspektive einzunehmen und eben Rationes zu finden für das Pflichtteilsrecht. Mhm. Und da fiel möglicherweise, so genau weiß ich es nicht mehr, weil ich stelle mir es vor, schon auch so Familienbindungsschutz des familiären Zusammenhalts, des Kerns der Gesellschaft. Und wenn du dich damit beschäftigtest und daraus irgendwie Ableitung ziehen willst, dann ist es nicht ohne weiteres sinnfällig und einfach zu sagen, dass unabhängig von jeglicher Nahebeziehung bloß aufgrund des eben Zeugungsaktes und dann der anschließenden rechtlichen Abstammung, die hergestellt werden muss, dass dann dieser Eigentumseingriff stattfindet. Damals wurde es noch heftig diskutiert und damals eben diese eigentlich, ich weiß gar nicht, das habe ich nicht im Kopf und habe es auch nicht nachgeforscht, ob das eigentlich international existiert, weiß ich nicht, muss man sich mal anschauen, aber es war wirklich eine Erfindung vom Rudolf Welser so im Kern zu sagen, okay, wenn schon Pflichtteilsrecht für auch die Unehelichen, dann wenigstens in dem Fall, wo niemals, Achtung, wir sind eben in der alten Rechtslage, niemals eine Nahebeziehung war, dann aber die Minderung als Möglichkeit dem Verstorbenen einräumen.
Das würde mich eigentlich wirklich interessieren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Pflichtteilsminderung ein österreichisches Spezifikum ist. Ich vermute das fast. Hast du da Übersicht?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe noch keinen, wir müssen uns mal anschauen, ich habe keinen Ländervergleich angestellt, aber nach dem, was ich jetzt mir da heute in 3 Minuten angelesen habe, dürfte es tatsächlich eine lokale Idee gewesen sein. Und an der Stelle später greifen wir es noch einmal auf, halten wir aber fest, die ursprüngliche Idee war eben ein Kompromiss dahingehend, dass diese Beeinträchtigung der Testierfreiheit, diese Erweiterung der Beeinträchtigung, die Erweiterung der Pflichtteilslast unter gewissen Voraussetzungen wieder zurückgenommen wurde durch diese Pflichtteilsminderung. Und dieser Grundgedanke, aber dazu werden wir kommen, der ist dann verschwunden, erodiert, den hat niemand im Bewusstsein. Und heute stellt sich's ein bisschen anders dar. Aber bevor wir zu diesem Aspekt kommen, lieber Andreas, klär uns einmal auf über die Untiefen der objektiven Voraussetzungen für eine Pflichtteilsminderung. Du hast schon gesagt, nie oder längerer Zeitraum. Also längerer Zeitraum ist natürlich schon einmal ein Klassiker gewesen, 2015. Warum schreiben wunderbar die nicht ins
was
Gesetz?
Heißt längerer was Zeitraum? Ist längerer Zeitraum? Längerer Zeitraum, darüber ist ja lange gerätselt worden in der Lehre, was kann das bedeuten, längerer Zeitraum, wie viele Jahre können das sein? In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage stand ja drinnen, 20 Jahre sei dieser längere Zeitraum, aber man muss dazu sagen, solche Erläuterungen haben ja nicht Gesetzesrang und sind daher nur eine Auslegungsstütze und daher haben wir bis vor kurzem, ich glaube das war vor 2, 3 Jahren, bis der oberste Gerichtshof hier entschieden hat, nicht gewusst, was wir unter so einem längeren Zeitraum verstehen. Und in der Lehre gab es verschiedene Meinungen. Manche haben gesagt 7 Jahre, 10 Jahre, 3 Jahre, bewegliches Modell. Also da hat es ja alle möglichen Ansichten gegeben. Auch du hast, glaube ich, Christian,
du sprichst ja so lockerlässig. Und ich habe mindestens 7 Tage darüber nachgedacht, um mich durchzuringen, einen möglichst kurzen Zeitraum zu argumentieren.
Wie kurz war dein Zeitraum?
Ich habe keine Jahreszahl gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, wenige Jahre, und zwar im Hinblick darauf, dass bei 20 Jahren keine Nahebeziehung man sich fragt, naja, ist dann nicht zumindest in der Mehrzahl der Fälle nicht ohnehin bereits die Möglichkeit einer Enterbung gegeben und müsste nicht dieser Tatbestand enger zu fassen sein also weitere, wesentlich einfacher möglich sein, die Pflichtteilsminderung. Und dagegen hat mir dann die Literatur knallhart entgegengedonnert und nachgewiesen, dass sich diese Tatbestände, diese Anwendungsbereiche nicht zu 100% überschneiden. Jawohl, das stimmt auch. Und aber ich meine, das sind so Diskussionen, wo ich sage, irgendwann musste das der Oberste einfach entscheiden.
An der Diskussion habe ich mich damals nicht beteiligt, die war muss ich zu sagen. Minder, nein, so schwierig, da irgendwelche Jahreszahlen zu nennen, finde ich. Aber der Oberste Gerichtshof hat es dann entschieden, nicht? Das war ein Fall, den man vielleicht auch ganz kurz, wenn ich ihn noch richtig in Erinnerung habe, schildern kann. Kind aus einer nicht ehelichen Beziehung, die Eltern leben nicht zusammen, aber es gibt immer zwischen dem Vater und seinem Sohn einen guten Kontakt. Sie sehen sich an Wochenenden und so weiter, Urlaube. Das geht so, bis er 18 wird. Dann reißt aber der Kontakt allmählich ab. Er heiratet dann, glaube ich. Und dann gibt es so die letzten 15, 16, 17 Jahre so ähnlich wirklich keinen Kontakt mehr. Und der Vater hat eine Pflichtteilsminderung angeordnet und der Oberste Gerichtshof hat dann gesagt, das ist zu kurz, dieser Zeitraum, dieser eben circa 15 Jahre ist zu kurz. Es sei so, wie es die Erläuterungen schon sagen, 20 Jahre muss die kontaktlose Zeit sein als Voraussetzung für die Pflichtteilsminderung. Das heißt, das hat der Oberste Gerichtshof geklärt, das wissen wir jetzt, dass es so ist.
Das wissen wir, dass es so ist, aber vielleicht doch an der Stelle gleich einflechten, wenn man 5 Jahre keine Beziehung hat, Kontrollfrage, 5 Jahre, weil man auf seinen Elternteil, was weiß ich, auf den Vater als Sohn zum Beispiel vollkommen pfeift und der ruft nach einem, der ist in Not, der braucht Unterstützung. Man schreibt ihm zurück, du kannst mich gern haben, dann käme man eben bei derartig niederen Gesinnungen und bei derartigen im Stich lassen, nicht wahr, dann schon zur Enterbungsmöglichkeit.
Absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Möglichkeit der Enterbung bei Kontaktlosigkeit und die Möglichkeit der Pflichtteilsminderung bei Kontaktlosigkeit, das liegt sehr eng beisammen. Und diese Sachverhalte der Kontaktlosigkeit sind ja immer extrem diffus und unklar. Und daher ist es wichtig, immer im Blick zu haben, es ist so, bei der Pflichtteilsminderung geht es nur um die reine Kontaktlosigkeit. Da bedarf es keines Unwerts, da muss nichts Böses dahinter stehen. Es ist einfach, es zeichnet sich diese Kontaktlosigkeit durch Passivität aus. Und dann gibt es, du sprichst an den Enterbungsgrund, gröbliche Vernachlässigung der familienrechtlichen Pflichten, der ist es nämlich. Und zu den familienrechtlichen Pflichten gehört ja auch ein persönlicher Kontakt und so weiter. Und wenn jetzt in dem Beispiel, das du genannt hast, jemand wirklich böswillig den Kontakt abbricht oder in schweren Zeiten nicht für den Erblasser da ist und so weiter, dann kann natürlich so eine Kontaktlosigkeit kombiniert mit einem gewissen Unwert schon den Enterbungsgrund bedeuten.
Das also heißt, gar kein Pflichtteil eben.
Gar kein Pflichtteil. Ja. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht ein ganz wichtiger Tipp an die Testamentserrichter, an die Praktiker, dass wenn jemand kommt und ein Testator und eine Pflichtteilsminderung anordnen möchte, dass man in Zweifelsfällen immer primär, wenn das gewünscht ist, die Enterbung anordnet und subsidiär die Pflichtteilsminderung. Weil es kann passieren, dass ich den Zeitraum der nötigen Kontaktlosigkeit nicht erreiche, die Pflichtteilsminderung scheitert, aber eine Enterbung wegen gröblicher Vernachlässigung familienrechtlicher Pflichten möglich gewesen wäre. Also man muss sich die Sachverhalte gut anschauen und immer im Blick haben, dass diese zwei Möglichkeiten sehr nah beisammen liegen.
Ist tricky, aber gleich mal interessant, ja. Sollte man beachten, ordnet man nur die Pflichtteilsminderung an, dann wäre es ja eigentlich im Gegenschluss eine Bestätigung des Pflichtteils.
Ja,
könnte. Was wir dabei jetzt freilich gar nicht erwähnt haben und was, glaube ich, nicht immer im Vordergrund steht, ist die sehr, sehr zu überlegende Voraussetzung der Kausalität des Enterbungsgrund für die Enterbungsanordnung und die parallel gelagerte Frage, ob es eine Kausalität bedarf, zwischen der Entfremdung, der fehlenden Nahebeziehung und der Anordnung. Soweit ich es im Blick habe, da könnte ich mich jetzt irren, ist dieses Kausalitätserfordernis, das das Gesetz 2015 ausdrücklich erstmals aufgenommen hat, noch nicht ausjudiziert.
Richtig.
Mit Blick darauf, ob die Enterbungsanordnung, auf die beziehe ich mich jetzt, auch wirkt, wenn die böse Tat oder die gröbliche Vernachlässigung dieser familiären Pflichten danach gesetzt wird. Klammer auf, aus logischen Gründen kann dann die verwerfliche Tat nicht kausal gewesen sein für die Enterbung, weil die war ja vorher.
Ja.
Ist gleich, wenn man das Kausalitätserfordernis ernst nehme, wo steht denn das? Ich glaube
772,
ja. Danke, ich habe das Gesetz von mir. Wenn man das ernst nimmt, was im 772 steht, dann müsste man immer die Enterbung zur Sicherheit wiederholen, nachträglich, wenn der wieder eine Schweinerei gemacht hat.
Aber bitte, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der nämlich wirklich oft auch übersehen wird. Dieses Ursächlichkeitserfordernis, und wenn man noch einen kurzen Moment draufbleiben, es ist für mich so erstaunlich und ich habe es bis heute noch nicht verstanden, warum der Gesetzgeber das eingeführt hat. Also die Notwendigkeit, ich kann nur enterben durch eine letztwillige Verfügung mein Kind, wenn die Tat schon gesetzt ist. Ich kann nicht auf Vorrat enterben.
Naja, aber
ich kann nicht.
So steht es im Gesetz.
So steht es im Gesetz.
Ob das wirklich,
deswegen
sage ich es noch nicht ausjudiziert, ich halte ja diese gesetzgeberische
Anordnung. Ich halte es für schwierig, aber das ist zumindest das Ansinnen des Gesetzgebers gewesen. Letztlich eine enorme Einschränkung der Tierfreiheit, für die ich kaum Gründe erkennen kann,
warum man das macht.
Und wie du richtig sagst, wenn man auf Vorrat enterbt, dann lebt man mit der Gefahr, dass diese Enterbung unwirksam ist und man sollte eigentlich gerade bei komplexeren Sachverhalten, wo immer wieder was passiert, schlimme Taten, schlimmes Verhalten, eigentlich immer wieder die Enterbung wiederholen bzw. bekräftigen, dieses Ursächlichkeitserfordernis.
Als Berater bei der Testamentserrichtung musst du natürlich dazu raten. Warum? Weil du im Blick hast, das Verhalten der späteren Prozessvertreter, der Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter des Pflichtteilsberechtigten, die, so sie wiederum diese Fragestellung erkennen, hier natürlich einhaken werden.
Ja.
Bisher, wie gesagt, glaube ich, noch kein Konflikt beim Obersten gewesen, noch nicht ausdrücklich geklärt. Und zur Pflichtteilsminderung,
wenn ich
mich dunkle Erinnerung kann, wieder gibt, glaube ich, da fehlt eigentlich ein Verweis auf die Enterbungsgründe.
Ja, genau genommen steht es
da gar nicht drin.
Richtig,
nicht? Also
da
müssen wir jetzt die Analogie ziehen.
Die Situation ist so, dass in den Erläuterungen das Ursächlichkeitserfordernis auch in Bezug auf die Pflichtteilsminderung erklärt wird. Der Gesetzgeber erkennt in den Erläuterungen, dass das mit dem Ursächlichkeitserfordernis in Verbindung mit der Pflichtteilsminderung irgendwie schwierig ist. Warum? Weil ja der Pflichtteilsminderungsgrund als solcher im Zeitpunkt der Anordnung der Pflichtteilsminderung noch nie vorliegen kann. Denn er liegt eben erst vor im Zeitpunkt des Todes, wenn dann wirklich der ausreichende Zeitrahmen der Kontaktlosigkeit bis zum Tod sich vollzogen hat. Und daher sagt der Gesetzgeber in den Erläuterungen, daher müsse man das Ursächlichkeitserfordernis in Bezug auf die Pflichtteilsminderung so verstehen, dass zumindest schon eine gewisse Entfremdung, sagt der Gesetzgeber, eingetreten sein muss, im Zeitpunkt der Anordnung der Pflichtteilsminderung.
Mhm.
Du sagst aber vollkommen richtig, wir haben im 776, wo die Pflichtteilsminderung ja geregelt ist, im Absatz 3 ist es, glaube ich, einen Verweis auf Bestimmungen zur Enterbung, auf § 773 und 774, die müssen wir jetzt momentan nicht eingehen, die anzuwenden sind auch auf die Pflichtteilsminderung, aber keinen Verweis auf 772. Das würde wieder dafür sprechen, dass 772 das Ursächlichkeitserfordernis nicht anzuwenden ist. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen, was der Oberste Gerichtshof da mal dazu sagt.
Du hast so recht. Und bei der Gelegenheit, auch für die nächsten Minuten, glaube ich, wie immer die Mahnung ergänzen zu müssen, wenn wir zwei sagen, wir wissen es nicht, der oberste Gerichtshof möge es entscheiden, wir warten schon gespannt drauf, dann haben wir natürlich auch Mitgefühl für die Personen, für diejenigen, die von diesem Prozess, von der Klärung betroffen sind, die den finanzieren, die den dann zahlen werden, die Parteien, die diese Rechtsklärung erst herstellen werden und die uns dann wiederum vielleicht fragen werden, warum ist eigentlich diese Rechtsordnung derartig unklar? Ja, warum könnt ihr uns nichts sagen? Gehen wir gleich zum nächsten Punkt, der mir gerade einfällt. Es steht ja auch nicht ausdrücklich drinnen, wann eigentlich diese fehlende nahe Beziehung sein muss, nicht? Und da wurde ja auch diskutiert, muss die bis zum Tod sein? Oder irre ich mich, du hast das jetzt vor dir liegen. Oder wie wäre es, wenn ich während der Lebenszeit 20 Jahre keinen Kontakt hätte und dann, ja, jetzt bin ich 94 und ich daumle noch immer durch die Gegend und plötzlich kommt er wieder, mein Sohn, ja, und sagt, also, hallo, ich bin draufgekommen, dich gibt es ja noch. Und tatsächlich entsteht dann für weitere, sage ich jetzt, 6 Monate, um mich ein bisschen zu immunisieren, gehen die wieder miteinander spazieren.
Also ich glaube, dass der oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung, von der ich zu Beginn gesprochen habe, zumindest implizit geklärt hat,
das vorausgesetzt bis zum Tod, hat. Ja.
Die Formulierung, da hast du recht, im 776 ist unklar, weil da heißt es ja, oder zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod, also nicht bis zum Tod, sondern vor dem Tod. Vor dem Tod. Aber jetzt könnte man sagen, vor dem Tod kann nur bis zum heißen, weil nach dem kommt nicht in Frage, nicht? Ja. Also rein logisch kann das nur bis zum heißen. Ich glaube, dass das relativ klar ist, aber man hätte es vielleicht besser formulieren können.
So wird es wohl sein. Also weiter zu den objektiven Voraussetzungen. Was kannst du uns noch sagen?
Ja, das sind einmal sozusagen die Grundvoraussetzungen, diese Kontaktlosigkeit in diesen zwei Varianten, entweder niemals oder in einen längeren Zeitraum nicht.
Aber und jetzt wird es tricky.
Jetzt wird es tricky, aber dann sagt der Absatz 2 des 776, selbst wenn diese Kontaktlosigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, dann gibt es bestimmte Fälle, in denen die Pflichtteilsminderung trotzdem nicht zulässig ist. Und das ist dann der Fall, wenn der Verstorbene den Kontakt grundlos gemieden hat oder berechtigten Anlass für den fehlenden Kontakt gegeben hat.
Was soll denn das heißen? Also jetzt wendet das Gesetz den Blick auf unseren Testator, auf unseren Eigentümer, auf unseren künftigen Erblasser und sagt, Pflichtteilsminderung trotz fehlendem Naheverhältnis doch nicht, wenn du irgendwie ein böser Bub warst, nicht oder ein böser Vater, nämlich wie was da war?
Grundlos gemieden oder berechtigten Anlass für den fehlenden Kontakt gegeben hat. Da gab es zum grundlos Meiden schon eine OGH-Entscheidung. Ja. Ab wann meide ich grundlos, was heißt meiden? Meide ich grundlos den Kontakt zu meinem Kind und kann daher nicht die Pflichtteilsminderung wirksam anordnen? Und da hat der oberste Gerichtshof gesagt, meiden liegt nicht schon dann vor, wenn der Erblasser sich einfach passiv verhält und nicht den Kontakt sucht, sondern meiden ist ein bisschen mehr als diese Passivität. Der muss irgendwie ausweichen, sich entziehen dem Kontakt. Das ist ganz schwierig, das eigentlich mit Blick auf wahre Sachverhalte zu erfassen, wann das vorliegt. Aber die bloße Passivität des Erblassers, er kümmert sich nicht, interessiert sich nicht für das Kind, er nimmt keinen Kontakt auf, das ist kein Meiden und das nimmt ihm auch nicht die Möglichkeit zur Pflichtteilsminderung.
Ja, also eine Perspektive, würde ich meinen, die wiederum sehr pflichtteilsfreundlich ist, so empfinde ich das, die also sich in die Perspektive des Pflichtteilsberechtigten versetzt, die diese Möglichkeit der Minderung des Pflichtteils eigentlich doch zurückdrängt, nicht wahr? Massiv zurückdrängt und die umso erstaunlicher ist, wenn wir doch wieder so einen Blick zurück machen, weil ich ihn eingangs erwähnt habe, eben meinen Rudolf Welser. Denn diese Negativvoraussetzung, die gab es ursprünglich, als das eingeführt wurde, nicht. Und zwar natürlich nicht aus der damaligen Überlegung, warum dieses Institut überhaupt erfunden wurde. Weil es war ja eben eine Kompromisslösung. Es wurde nicht darauf abgestellt, dass jetzt irgendeiner der beiden böse ist, sondern es kam aus einer ganz anderen Welt, nämlich der Uneheliche hat eigentlich überhaupt kein Pflichtteilsrecht gehabt. Okay, es wird jetzt eingeführt, aber bitte, wenn es aus irgendeinem Grund mit diesem Nicht-Familienmitglied, das war ja der typische Fall eben, der nicht-familiär im Sinne des Zusammenlebens, des Zusammenertragens auch, also nicht so Familie, also nicht immer nur Gaude, sondern ich habe diesen Vater auch hier jahrzehntelang zuhören müssen bei seinen langweiligen Geschichten. Und dann kommt irgend so ein Ferner, okay, auch Verwandter, ich lerne ihn jetzt kennen und kriegt auch den vollen Pflichtteil. Ich könnte man irgendwie als irritierend empfinden. So empfand es eben ein Teil der maßgeblichen Diskutanten vor 89. Und das gab es nicht, diese Gegenausnahme. Ja. Und dann kam es, viel erzählt, oft erzählt, weil es irgendwie so kurios ist, den Studentinnen und Studenten. Dann kam es zu dieser außergewöhnlichen Sache, nämlich ein sehr berühmter Schlagersänger wurde auf die Titelseite von irgendwelchen Zeitschriften gekarrt. Und zwar von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin gemeinsam mit einem kleinen Kind, seiner Mandantin. Und die Schlagzeile war so sinngemäß in meiner dunklen Erinnerung, dieses Kind will seinen Vater sehen, der Vater will dieses Kind nicht sehen. Und das war so eine richtige Campaign, warum dieser Schlagerstar nicht sein Kind besucht und die zynischen Zivilrechtsjuristen, also ich damals irgendwie als Assistent, habe natürlich messerscharf unterstellt, ob es so ist, weiß ich natürlich nicht. Ich war kein Vertreter und kannte die Beteiligten persönlich nicht. Da geht es um die Pflichtteilsminderung. Wahrscheinlich haben die Berater dem Schlagersänger gesagt, du pass auf, du kannst mit dem Kind nicht spazieren gehen, weil ansonsten gibt es dann später keine Pflichtteilsminderung. Und damals war auch das Familienrecht noch anders. Es gab kein Recht auf eine Beziehung zum Elternteil aus der Sicht des Kindes. Und nach einer gewissen Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, gefühlt 6, 8 Wochen, ist in denen jede Woche, das eine Riesengeschichte war, ist er dann eingeknickt und es gab dann eine neue Geschichte, Reunion und Glück und alles in selig. Das wäre nicht weiter interessant. Interessant war, dass auch der Gesetzgeber empört war. Das ging bis ins Parlament und man musste diese Pflichtteilsminderung, diese skandalöse Pflichtteilsminderung, Klammer auf, da war dann die Ideologie schon verschwunden, die war schon erodiert. So war meine Erinnerung. Da gab es dieses konservative Lager im Sinne von Pflichtteilsrecht eigentlich gar nicht mehr, sondern jeder war für das Pflichtteilsrecht der Kinder. Das ist ja wohl ein Witz. Und da hat man das dann eingeführt. Man hat eingeführt, dass wenn dieser Vater, der natürlich immer das Paradigma ist, nicht die Mutter, dort diesen Kontakt meidet, dann gibt es keinen Pflichtteil. Diesen Skandal muss man unterbinden. Eine, wenn man so will, wirkliche Anlassgesetzgebung und kurioserweise, um das abzuschließen, diese Vorgängernorm, das war damals der 773a, das muss man sich mal vorstellen, ist seit 1989 dann 2001, 2004 novelliert worden und dann durchs Erbrechtsänderungsgesetz eben 2015. Das heißt, viermal innerhalb eines Zeitraums, an den ich mich erinnern kann, Sprichwort meine Matura, unfassbar eigentlich. Ja. Also das ist so eine richtige Reizbestimmung.
Ja. Ja. Und es ist auch die Pflichtteilsminderung als solche, und auch wenn man sich diese Entwicklung anschaut, für mich ein Beleg über die Unentschlossenheit des Gesetzgebers darüber, ob und inwieweit das Familienband eine Rechtfertigung des Pflichtteilsrechts an sich ist.
Ja, ich würde nicht sagen Unentschlossenheit, für mich ist das ein wirklich drastisches Beispiel irgendwie, wie soll ich sagen, das ist Somnambul, ja, das ist wie ein Schlafwandler. Der Gesetzgeber ist völlig überfordert. Und zwar nicht, weil der Gesetzgeber irgendwie, jetzt möchte ich da diese Schelte auch zurückgeben, es ist, finde ich, auch die wissenschaftliche Diskussion ergänzungsbedürftig oder würde es sehr gut vertragen, wenn mehr über eben objektive Rationes des Pflichtteilsrechts wieder diskutiert werden. Und wenn man nicht nur liest in irgendwelchen Aufsätzen, Kommentaren oder schieß mich tot, wissenschaftlichen Beiträgen, Pflichtteilsrecht, Kompromiss zwischen Testierfreiheit und Familienerbfolge, das sind ja alles nichtssagende Ausdrücke oder Schutz der Familie oder ja. Ja. Aber da kommen wir in einen Bereich, den wir schon einmal hatten. Kehren wir zurück zu unserer Pflicht.
Ich setze jetzt an bei dieser Anlassgesetzgebung, weil was wir nicht vergessen dürfen, damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja wirklich dem Anlass gemäß der 773a geändert worden und hat ja anders gelautet als dieser Absatz 2 des 776, den ich jetzt vorgelesen habe. Da hat es dann geheißen, wenn grundlos der Kontakt abgelehnt wird.
Ja,
dann steht dir die Pflichtteilsminderung nicht zu. Und das ist ja geändert worden und jetzt ist ja die Möglichkeit zur Pflichtteilsminderung noch weiter eingeschränkt worden. Ja. Weil diese Negativvoraussetzungen erstens sehr undeutlich, aber doch erheblich erweitert wurden. Weil früher war ja dann ist zumindest notwendig, dass das Kind einen Kontaktversuch startet, der abgelehnt werden muss. Also der Rat des Rechtsberaters an das Kind, wenn man, du musst Kontaktversuch machen, der wird dann entweder aufgenommen, dann gibt es keine Pflichtteilsminderung oder grundlos abgelehnt, dann gibt es keine Pflichtteilsminderung. Dazu wird man heute auch noch raten können. Aber der Kontaktversuch ist nicht mehr Voraussetzung dafür, dass dem Erblasser unter Umständen die Pflichtteilsminderung nicht mehr zusteht.
Enorm diffiziler Tatbestand. Ja. Nicht? Und jetzt setze ich die Brille als Prozessanwalt auf, wenn ich sage enorm diffizil. Hier im Rahmen eines Zivilprozesses, also wenn wir über den Pflichtteil, im konkreten Fall über die Höhe des Pflichtteils streiten, dann geht es ja immer zunächst darum, das Gericht vom vorgetragenen Sachverhalt zu überzeugen, nicht? Der eine beschreibt den einen Sachverhalt, der für ihn günstig ist, seine Wahrnehmung, und der Gegner beschreibt den Sachverhalt ganz anders. Und die Tatbestandserfordernisse der Norm führen hier zu extrem diffizilen Sachverhaltsfeststellungen, die notwendig sind, und dementsprechend auch zu aufwendigen Verfahren. Streitigkeiten über die Pflichtteilsminderung sind teuer. Das sollte man wissen. Die sind teuer. Und wenn der Testator, jetzt bin ich wieder zu Lebzeiten, zum Notar, zum Rechtsanwalt geht, ich glaube, du hast das doch in Erinnerung gerufen oder hast du dich bezogen auf das Verlassenschaftsverfahren, dann sollte man im Rahmen der Beratung eben schon auch mit berücksichtigen, wie hoch die Kosten bzw. Kostenrisken sind, um eine gewisse Vorstellung zum Durchbruch zu verhelfen, nicht wahr? Um sie durchzusetzen. Und man sollte, ich glaube, das habe ich hier schon öfter gesagt, den Mandanten mit Blick auf sein Liebling, also den Testamentserben, die Testamentserbin, auch auf die Möglichkeit einer Rechtsschutzdeckung hinweisen. Dass wenn man schon den Liebling ins Feuer eines künftigen Zivilprozesses leitet, lenkt, weist, nicht, durch eine entsprechende Anordnung, dann empfehle ich sehr stark, auch darüber zu reden und nachzudenken, was kostet das dann, kann man das irgendwie durch eine Versicherung abdecken, das gibt es. Und es ist besonders ärgerlich, wenn man das dann nicht getan hätte, oder dann erfährt, dass man da das möglichst zeitgerecht machen muss. Ich glaube, mittlerweile sind es ein Jahr Wartefrist, bis der Rechtsschutzversicherung abschließt. Dann darf der Todesfall nicht innerhalb von einem Jahr nach dem Abschluss stattfinden. Und Achtung, immer das Erbrecht ankreuzen. Man muss es ankreuzen. Es gibt ja, die Makler wissen
wichtige
das
wohl. Hinweise, wichtige Hinweise.
Also die kommen da zu uns. Die kommen zu uns und die wollen eine Pflichtteilsminderung. Was machst du denn dann, Andreas? Und jetzt kommt gleich meine Fangfrage. Ja. Jetzt bin ich ganz bösartig und sage nämlich, wenn das zu mir kommt, ja, also der Mandant kommt zu mir und sagt, ja, Pflichtteilsminderung, habe keinen Kontakt gehabt, ich habe das gelesen im Internet, möchte unbedingt den Pflichtteil mindern, dann kommt es nach der Beratung in aller Regel doch nicht dazu, dass diese Anordnung getroffen
wird. Oftmals,
ja. Wieso? Wieso
was raten wir, noch nicht, wir dann immer, was wir, was noch, wir nicht, noch nicht besprochen haben, ist nämlich Folgendes. Wenn die Pflichtteilsminderung gelingt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und die Pflichtteilsminderung wirksam ist, dann bedeutet das also, wie wir gesagt haben, dass die Pflichtteilsquote des Geminderten sich auf die Hälfte reduziert. Aber jetzt muss die Sache noch weiter gedacht werden.
Ja, Moment, darf ich gleich dazwischen rufen? Entschuldige. Wenn du sagst, wenn die Pflichtteilsminderung gelingt, wenn sie gelingt, also nach dem, was wir auch bisher erzählt haben, nachdem in einem Zivilprozess nach ungefähr 3 Jahren herauskommt,
ja, klar.
Also es gelingt, es klingt so lässig.
Ich bin jetzt bewusst drüber gesprungen, um es einmal theoretisch zu erklären.
Okay.
Dann ist es
wirksame Minderung.
Dann ist es nämlich so, dass diese Hälfte, die entzogen wurde dem im Pflichtteil Geminderten, nicht einfach verpufft, nicht einfach weg ist, sondern sie wandert weiter. Und zwar, und da wird es dann schon schwierig, entweder geht diese entzogene Pflichtteilshälfte an die Nachkommen des im Pflichtteil geminderten Kindes, die Enkelkinder, weiter, sodass diese einen Pflichtteil haben, oder es kommt statt dieser Repräsentation durch die Enkelkinder zur Anwachsung an das andere, wenn es das gibt, pflichtteilsberechtigte Kind. Also entweder die Repräsentation durch die Nachkommen oder die Anwachsung durch die anderen Kinder des Verstorbenen. Heißt, und ich habe es jetzt sehr kurz geschildert, diese entzogene Pflichtteilshälfte, die wandert entweder nach unten oder horizontal weiter zu den anderen Pflichtteilsberechtigten. Sie wird aber nie verschwinden. Es sei denn, der im Pflichtteil Geminderte hat keine Nachkommen und keine Geschwister, ist das einzige Kind, dann kommt es wirklich zu einer Reduktion des Pflichtteils. In allen anderen Fällen bleibt in einer Gesamtbetrachtung mit Blick auf die Kinder die Pflichtteilslast eigentlich für den Testator gleich. Es verschieben sich nur die Pflichtteilsquoten.
Also das war jetzt natürlich... Das war jetzt natürlich wahnsinnig beeindruckend, was du gesagt hast. Ich bin geradezu erschüttert davon, denn ich glaube, dass das viele Menschen nicht wissen. Viele Menschen glauben, wenn sie eine Pflichtteilsminderung anordnen und damit Erfolg haben, dann haben sie, okay, sie sind ja verstorben, dann hat ihr Liebling, der Testamentserbe, etwas davon. Und du hast jetzt gerade beschrieben, dass in sehr, sehr vielen Konstellationen, nämlich wenn es noch andere pflichtteilsberechtigte Kinder gibt, jetzt beziehen wir uns auf die Kinder, auf die Minderung des Kindes, Kinder oder Kindeskinder, dieser Testamentserbe, sage ich jetzt einmal, in aller Regel, wir können noch zu Details kommen oder nicht, eigentlich nichts davon hat. Und das, glaube ich, ist durchaus einige Minuten wert, weil diese gesetzgeberische Weichenstellung, die wurde 2015 neu eingeführt, hat dieses Institut der Pflichtteilsminderung endgültig aus seinem historischen Kleid, aus seinem Ursprung herausgelöst, man könnte auch sagen pervertiert. Denn das war natürlich niemals der Inhalt der Pflichtteilsminderung bis 2015, sondern nach der alten Rechtsordnung war es so, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, Kompromiss, Pflichtteilsrecht für das uneheliche Kind, wenn es nie eine Nahebeziehung gab, alte Rechtslage, dann, lieber Testator, kannst du deine Pflichtteilslast reduzieren zugunsten deiner Lieblinge und in der Vorstellung der damals Konservativen zugunsten der Kernfamilie. Das heißt, die erfolgreiche Pflichtteilsminderung hat immer zugunsten des Testators ausgeschlagen. Jetzt mag ich es ganz praktisch, wer kämpft denn drum? Es kämpft dann drum nach dem Tod der Testamentserbe gegen das geminderte Kind, das sich mit der Minderung nicht abfindet. Ja. Und nach der alten Rechtsordnung wusste auch der Erbe, worum er kämpft, nämlich um einen größeren oder eine geringere Pflichtteilslast. Ihm blieb mehr, dem Testator blieb mehr, seiner Testierfreiheit blieb mehr. Und da kam jetzt das Erbrechtsänderungsgesetz, wie gesagt, meines Erachtens kritikwürdig, ich möchte jetzt nicht wieder ironisch oder zynisch sein, und hat gesagt, na, wir passen das an, den Regeln der Enterbung, weil das ist irgendwie so eine halbe Enterbung, Klammer auf, daher völlig vergessen habend, verschüttet, verloren, die ursprüngliche Ratio, das ist jetzt so eine halbe Enterbung. Und bei der Enterbung, dort war es immer schon so, die Enterbung des Kindes soll nicht zulasten der Kindeskinder gehen, beziehungsweise wenn es keine Kindeskinder gäbe, dann vergrößert sich der Pflichtteil der Geschwister. Und so ist das auch bei der Pflichtteilsminderung. Ja. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen. Und zwar muss man dem Testator, was machen wir? Wir fragen einmal ab, wie schauen ansonsten die Verwandtschaftsverhältnisse
aus? Ich würde vorschlagen, Christian, mach mal ein Beispiel. Bitte, meine Ausführungen waren natürlich so theoretisch, dass es fast nicht zu verstehen war. Okay. Aber na, ist ja so. Aber machen wir ein Beispiel. Ja, so, der Testator setzt ein als Alleinerb in seine Lebensgefährtin. Ja. Und er hat ein Kind, zu dem kein Kontakt besteht, noch nie oder sagen wir einen sehr langen Zeitraum nicht. Ja. Und er möchte den Pflichtteil dieses Kindes mindern. Dieses Kind hat aber wiederum ein Kind und zu diesem Kind, seinem Enkelkind, hat der Testator Kontakt. Oder zumindest Kontakt gehabt, sodass die Pflichtteilsminderung in Bezug auf das Kindeskind nicht möglich wäre, sondern nur in Bezug auf das Kind. Wenn jetzt das Kind im Pflichtteil gemindert wird, dann reduziert sich der Pflichtteil von der Hälfte auf ein Viertel. Und wenn die Voraussetzungen der Pflichtteilsminderung für das Enkelkind aber nicht zutreffen, weil da nicht ausreichend lang Kontaktlosigkeit gewesen ist, dann, nach jedenfalls überwiegender Meinung, ist dieses Enkelkind auch pflichtteilsberechtigt zu einem Viertel. Heißt, diese Hälfte Pflichtteil des Kindes spaltet sich nur im Stamm auf und halbiert sich auf Viertel, Viertel, Kind, Enkelkind. Heißt für die Lebensgefährtin, die Alleinerbin sein soll und wo der Testator vielleicht wollte, dass die Pflichtteilslast sich für die Lebensgefährtin als Alleinerbin reduziert, hat sich nichts geändert, weil sie ist noch immer mit einer Pflichtteilslast von 50% konfrontiert. Das wäre so ein Beispiel, wo die Pflichtteilsminderung überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern nur zu einer Rechtsunsicherheit führt, zu vielleicht schwierigen Verfahren, von denen jedenfalls die Testamentserbin, die Lebensgefährtin hier in diesem Fall, überhaupt nichts hätte.
Also ich habe dein Beispiel jetzt gut verstanden.
Das freut mich.
Ich hoffe, die Zuhörer auch. Aber wir müssen es noch weiter betonen, dein Beispiel. Du hast gesagt, die Lebensgefährtin hat nichts davon, völlig richtig. Was heißt das? Die Lebensgefährtin steht nach dem Tod gegenüber diesem Kind und das Kind sagt, die Pflichtteilsminderung ist wirkungslos, ich will den ganzen Pflichtteil. Und die Lebensgefährtin sagt, nein, 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 ich glaube, das ist wirksam. Und dann steht die Lebensgefährtin aber auch gegenüber dem Enkelkind. Vielleicht ist das Enkelkind minderjährig und das Kind glaubt, das Enkelkind vertreten zu können und sagt, mein Sohn ist auch meiner Meinung, die Pflichtteilsminderung ist wirkungslos, die kriege ich. Und dann muss aber der Gerichtskommissär diesem Sohn, so nenne ich ihn jetzt, sagen, lieber Herr Sohn, Sie können Ihre Butze hier nicht vertreten, weil Sie sind in einer Interessenkollision. Dann wird für das Enkelkind ein Kollisionskurator bestellt und der sagt dann der Lebensgefährtin, die Pflichtteilsminderung vom Papa ist wirksam, damit ich einen größeren Pflichtteil, damit ich auch einen Pflichtteil habe. Stimmt?
Richtig.
Das heißt, unsere Lebensgefährtin hat dann die Freude, mit zwei, im Extremfall, mit zwei Personen einen Zivilprozess zu führen, mit meinem Kind und mit dem Enkelkind, und hat am Ende davon mit garantiert nichts davon.
Für die Feinspitze gibt es noch eine Sachverhaltserweiterung.
Nein, nicht die Feinspitze, für alle.
Für alle,
jetzt kommen die Geschwister, oder?
Und jetzt kommen die Geschwister. Und jetzt denken wir diesen Fall weiter. Lebensgefährtin ist die Alleinerbin,
ja.
Das Kind ist im Pflichtteil gemindert und es gibt noch dieses Enkelkind, wo wir eine Situation haben, wie du es gerade beschrieben hast.
Gut.
Und jetzt kommt noch jemand dazu, nämlich noch ein weiteres Kind des Testators, das zwar zu dem Kontakt bestand, sagen wir jetzt.
Ja, ganz normal, oder?
Aber
ganz normal pflichtteilsberechtigt
ist. Genau, das pflichtteilsberechtigt ist.
Genau.
Und was bedeutet das jetzt zusätzlich? Jetzt kann nicht nur das im Pflichtteil geminderte Kind von der Lebensgefährtin verlangen, ich glaube, ich bin nicht wirksam gemindert, ich möchte 50%. Das Enkelkind kann sagen, ich glaube, nämlich durch den Kollisionskurator, ich glaube, die Minderung meines Vaters ist wirksam, daher steht mir 25% zu. Und jetzt kann noch dieses andere neu eingeblendete Kind sagen und behaupten, nein, die Pflichtteilsminderung vom Kind ist, also vom Bruder oder von der Schwester, ist wirksam gewesen. Es ist auch nicht zur Repräsentation durch das Enkelkind gekommen, weil da bestand auch nie Kontakt, sondern es ist zur Anwachsung an mich gekommen und daher bekomme ich nicht nur meinen Pflichtteil, sondern auch den entzogenen Anteil des anderen Kindes.
Ja, man staunt, nicht wahr?
Also die Quoten falsch gesagt, weil ich vergessen habe, durch die Einblendung des zweiten Kindes, bitte um Verständnis, muss man
neu sagen. Kannst du das bitte jetzt noch korrigieren? Ich würde das sehr ungern.
Wir haben jetzt zwei Kinder.
Ja.
Pflichtteil ist 25%, also sagen wir ein Viertel. Ja. Durch die Pflichtteilsminderung ist es allenfalls ein Achtel. Das heißt, das eine Kind verlangt, bleibt bei einem Viertel. Das Enkelkind sagt, nein, ich möchte ein Achtel. Meinem Vater steht auch ein Achtel zu. Und das andere Kind sagt, ich hätte gern drei Achtel. Oder, und das sagen wir jetzt in dicken Klammern, da sind wir uns auch nicht sicher.
Ja.
Deswegen hast du mich auch so gefragt.
Ja, erzähl
doch. Da sind wir uns auch nicht sicher, wie sich die Pflichtteilsquoten weil man es ja fast nicht glauben kann.
Es ist zum Weinen.
Wie sich die Pflichtteilsquoten ermitteln lassen bei Anwachsung infolge Pflichtteilsminderung, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansichten in der Lehre. Oberste Gerichtshof hat dazu noch nicht gesprochen, aber das ist noch eine zusätzliche Rechtsunsicherheit in diesem Bereich. Es ist, das muss man schon sagen, erstaunlich und eigentlich wirklich hochproblematisch.
Es ist hochproblematisch, es ist zum Weinen, sage ich dir. Und in der Beratung, die wird sehr ähnlich ergehen, wenn du das oder wenn ich das den Mandantinnen, den Mandanten eben erkläre und das alles jetzt erzähle, dann sagen die, das kann alles nicht wahr sein. Und dann verzichten wir in diesen Personenkonstellationen auf die Pflichtteilsminderung. Pflichtteilsminderung hat nur dann einen Sinn, wenn der Pflichtteil jenem zugutekommt, der dann auch drum kämpft. Die Konstellationen gibt es, die brauchen wir jetzt nicht ausführen. Oder, jawohl, wenn der Testator den Wunsch hat, dass zugunsten der Rechtspflege die richtige Verteilung des Pflichtteils auf einem komplizierten Prozessweg mit mehreren Prozessen bewerkstelligt werden soll. Also Geldvernichtung par excellence. Lieber Andreas, intensiv, oder?
War intensiv.
Danke an unseren herzlich gegrüßten Kollegen aus dem Westen. Kontakt@mounterbrecht.com, schreiben Sie uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Jawohl, danke Christian.
Danke. Schön.
Danke.